Ja, klasse. Wenn du weißt, dass du Gottes Kind bist, dann ist das sehr schön für dich. Man kann wissen, dass man Gottes Kind ist, genauso wie du selbstverständlich weißt, dass du das Kind deines Vaters bist, das Kind deiner Mutter bist. So kannst du wissen, dass du Gottes Kind bist. Wie wirst du Gottes Kind? Gottes Kind wirst du dadurch, dass Jesus sich bewusst für dich entscheidet. Das ist die wichtigste Entscheidung. Jesus sagt zu jedem Menschen ja. Also zu jedem Menschen, der hier heute Morgen sitzt, sagt Jesus ganz bewusst ja. Das haben wir miteinander gesungen. Jeder von uns ist gesucht. Keiner von uns ist verlassen und muss verlassen sein. Das ist enorm wichtig, das solltest du wissen. Und dazu gehört, dass du bewusst Ja sagst zu Jesus, dass du sagst, ich gebe mein Leben dir, Jesus. Und das kann man in der Tat immer wieder mal erneuern, genauso wie die Menschen unter uns, die verheiratet sind, ja auch immer wieder ihre Ehe neu wieder erneuern und sagen, wow, ich liebe meine Frau, und das kann man dann auch mal direkt mal sagen, ja, ich liebe dich. Und man merkt manchmal, dass so ein neuer Funke wieder überspringt. Und so kann man das Ja zu Jesus erneuern. Und das kannst du heute Morgen auch erneuern. Und das können auch die vier Jugendlichen, die wir heute Morgen segnen wollen, auch erneuern. Man wird nicht Christ dadurch, dass man konfirmiert wird oder gefirmt wird. Man wird Christ dadurch, dass man ein ganz bewusstes Ja sagt. Wenn du das bei deiner Konfirmation getan hast, wunderbar. Wenn du das bei deiner Firmung getan hast, wunderbar. Wenn du das vielleicht heute Morgen in diesem Gottesdienst ganz neu erneuert hast, dieses Ja, wunderbar. Dann ist enorme Freude im Himmel und dann wirst du das erleben, was wir heute Morgen in diesem Gottesdienst gesungen haben und auch schon gehört haben. Wir haben von einem geistlichen Eindruck gehört. Was ist das denn? Geistlicher Eindruck bedeutet, dass der Geist Gottes redet durch sein Wort, durch Lieder. Das merkst du vielleicht manchmal, dass dich ein Lied anspricht. Vielleicht merkst du das auch hoffentlich, wenn du die Bibel liest, dass du plötzlich merkst, das ist ja ein Ding, das habe ich schon mal gelesen, aber jetzt berührt mich das. Und es gibt auch, dass du zu Hause sitzt, unterwegs bist oder im Gottesdienst sitzt und da kommt so ein Gedanke, eine Idee. Und wir nennen das mal Eindruck. Eine Idee, dass Gott etwas sprechen möchte. Und das wird ausgesprochen, das haben wir vorhin gehört, nämlich, dass du geliebt bist von dem himmlischen Vater, auch wenn dein irdischer Vater anders war oder deine irdische Mutter anders war. Du bist geliebt. Du wirst von diesem himmlischen Vater nicht verlassen und du darfst frei werden von der Verletzung der Vergangenheit, du kannst frei werden von Hass und du kannst frei werden von Bitterkeit. Das ist erschütternd, dass aus Liebe Hass werden kann, dass aus Begeisterung Verachtung werden kann und dass aus einen Menschen, der ganz fröhlich ist, ein bitterer, unzufriedener Mensch werden kann. Und Jesus reicht dir heute Morgen die Hand und möchte dir Frieden schenken und seine Liebe schenken und einen Neuanfang schenken. Teenie-Bibeldiplom, so nennen wir hier den Konfirmandenunterricht, den biblischen Unterricht. Wir waren hier zusammen, das heißt wir sind, das ist Tabea, das ist der Gideon, Silas und Luca und wir haben miteinander über ein Jahr lang geredet über Gott und die Welt und tatsächlich über Gott und die Welt, nämlich Gott hat etwas zu tun mit dieser Welt. Man kann nicht über Gott reden, ohne über diese Welt zu reden. Gott ist Mensch geworden, ist in diese Welt gekommen als Mensch Jesus, weil Gott diese Welt enorm interessiert. Und wir haben gemerkt in dieser Zeit, dass Gott enorm interessiert ist an unserem Leben, an meinem Leben, an dem Leben von den vier Jugendlichen, an eurem Leben. Denn er hat uns was zu sagen zum Thema, wo kommen wir eigentlich her? Das ist die Schöpfung. Er hat uns etwas zu sagen zum Thema, wo gehen wir eigentlich hin? Was passiert denn mit uns, wenn unser Leben hier zu Ende ist? Eine geniale Perspektive, ewiges Leben. Das ist nicht einfach vorbei, wenn der Bestatter zu deinen Nachkommen kommt, sondern dann geht die Post wirklich erst ab. Und wenn ich weiß, dass die Post dann wirklich erst abgeht und das, was kommt, viel besser ist als die Ferien, viel besser als das Pfingstcamp, viel besser als dein Taucherurlaub, viel besser als deine Traumgehaltserhöhung und dein Traumhaus, was du dann kaufst und deine Traumwohnung und dein Blick auf den Rhein, viel schöner, dann musst du dir hier nicht alles holen, was du nur irgendwie kriegen kannst in 70 Jahren. Denn das Beste kommt, das ganz Beste kannst du überhaupt nicht bezahlen. Wir haben uns darüber unterhalten, wie Beten geht und sind auf ein geniales Gebet gestoßen, nämlich das Unser Vater. Wir beten Unser Vater. Und das ist so gut, das bedeutet, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine, der betet. Das ist schon mal gut zu wissen. Man hat ja ab und an in unserem Land den Gedanken, wer betet denn hier überhaupt noch? Wer glaubt denn hier überhaupt noch an Gott? Bin ich der Einzige? Bin ich irgendwie verrückt? Bin ich irgendwie religiös abgebogen und hoffen deine Eltern oder deine Verwandten vielleicht, dass sich dieser religiöse Spleen legt? Wir beten unser Vater. Das heißt, er ist mein Vater und dein Vater. Wenn ich bete, dann bin ich nie allein, sondern ich bete mit Millionen Menschen, vermutlich mit ganz vielen gleichzeitig. Und dieser Vater im Himmel hört mich und alle anderen auch. Was für ein Vater. Und ich darf diesen Vater ehren, er freut sich, wenn ich ihn im Blick habe, und ich darf diesem Vater bitten, unser tägliches Brot gib uns heute. Heute. Leute, wir sind alle unterwegs mit Geldanlage festgelegt für die nächsten 30 Jahre. Viele haben Häuser gebaut, das steht viel länger, als du alt wirst. Wir planen den Einkauf für eine Woche, für zwei Wochen. Du hast jetzt vielleicht schon deinen Urlaub im Kopf, der in 4, 5 Wochen passiert. Guckst schon pausenlos ins Internet, wie das Wetter in 3 Wochen wird. Weiß kein Mensch. Und Jesus lehrt uns zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Heute. Das heißt, Jesus lehrt uns, für jetzt zu beten und für jetzt zu glauben, dass er uns jetzt versorgt. Interessanterweise uns. Beim Gebet geht es nicht um mein, mir und mich, sondern um uns. Das heißt, der andere soll versorgt werden und ich auch. Und heute, und das war genial, dass wir da drauf gestoßen sind. Also Gott im echten Leben erfahren, darum geht's. Gott im echten Leben erfahren. Und darum soll es tatsächlich auch in jedem Gottesdienst gehen. Gott im echten Leben erfahren. Es gibt nicht so eine fromme Schiene, die ist von 10 bis 12. Da höre ich irgendwas, was fern von meinem Alltag ist. Und dann kommt mein Alltag und da sage ich, da kann ich das aber nicht leben. Da gelten andere Gesetze. Das geht nicht. Das geht nicht. Es geht nur ein Leben. Und dieser Gott, der dein und mein Leben haben möchte, prägen möchte, der möchte mit uns leben. Im Gottesdienst, im Alltag, überall da, wo du bist, ist er unser Vater und versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Wir wollen heute für euch beten. Und wofür betet man, wenn man junge Leute vor sich hat? Wofür sollte man dann beten? Ja, ich habe meine Bibel geguckt und die Bibel ist Gottes Wort und ich lese aus dem zweiten Teil der Bibel, nämlich aus dem Neuen Testament. Paulus schreibt an die Christen in Thessalonich im zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 5. Wir beten zum Herrn, dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt und dass ihr standhaft im Glauben an Christus bleibt. Ich vermute mal, dass dieses Gebet für euch vier im Herzen Gottes ist. Ich bete zum Herrn. Das ist schon mal total wichtig. Solltest du von irgendjemandem gehört haben oder selbst der Meinung sein, ist doch egal, zu wem wir beten, Hauptsache wir beten. Das stimmt nicht. Die Bibel sagt klar, wir beten zum Herrn. Das bedeutet, dein und mein Gespräch mit Gott hat eine klare Adresse. Und diese klare Adresse heißt Herr. Dass der Herr dieser Schöpfung, dass der Herr der Welt, das ist der Herr jedes Menschen, all dessen, was hier passiert, er ist der Herr. Wenn ich bete, dann sage ich ganz klar und deutlich, ich habe mein Leben nicht selbst in der Hand. Ich habe es ja nicht mal geplant. Ich habe ja nicht bestimmt, dass ich irgendwann an meinem Geburtstag zur Welt komme. Ihr übrigens auch nicht. Das habe ich gar nicht in der Hand. Ich habe übrigens auch nicht in der Hand, wann mein Leben endet. Du übrigens auch nicht. Übrigens auch nicht ein Arzt, auch nicht irgendein Therapeut, wer auch immer. Dieser Herr, um den es geht in diesem Gottesdienst, er hat dein Leben in der Hand, er hat dein Leben geplant, er weiß, was für dich gut ist, er weiß, was dran ist, er ist derjenige, der dich versorgt, er ist derjenige, der dir dein tägliches Brot gibt. Und Paulus sagt, wir beten zum Herrn, dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt. Beten ist enorm wichtig. Also sollten wir vielleicht beten, dass ihr den Traumjob kriegt, dass ihr eure Traumfrau kriegt oder den Traummann kriegt. Sollen wir dafür beten, dass ihr einen Haufen Schotter macht? Ihr habt mir erzählt, was ihr so vorhabt. Ein paar von euch haben ja schon richtig gute Pläne. Interessanterweise kommt all das, was ihr da so plant und Ideen habt, hier erstmal überhaupt gar nicht vor. Sondern es geht tatsächlich überhaupt nicht darum, gut dazustehen, dass alles gelingt, dass das Auto durchhält, dass die Knochen halten, dass man bitte schön gesund bleibt, dass die Rente reicht, dass man richtig alt wird, aber nicht alt aussieht. Komisch, seltsam, das kommt hier alles überhaupt nicht vor. Das ist alles richtig und alles wichtig, aber ist alles untergeordnet dem, was Paulus hier betet. Er betet, dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt. Dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt. Was würde passieren, Gidi und Silas und Luca und Tabea? Was würde passieren, wenn die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt? Dann würdet ihr fragen, okay, das Auto, das ich sehnlichst hätte, würde ich das vermutlich mehr ehren als Gott? diesen Mann, den ich unbedingt haben möchte. Und ich mache mich selbst wild und meine Eltern wild. Alle stehen auf dem Kopf. Wie verhält sich dieser Mann zu meiner Liebe zu Gott? Mein Studienplatz, den ich unbedingt haben will. Kann ich dann, wenn ich da fertig bin, Gott immer noch lieben? Oder schieße ich dann eigentlich an dem, was Gott für mein Leben will, vorbei? Dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt. Das betrifft ja nicht nur die vier Teenies, das betrifft mich auch. Das betrifft hier die Leute, die seit Jahren als Christen unterwegs sind, dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt. Euer Leben. Das ist ja mehr als Sonntag von 10 bis 12. Da sind wir freundlich und nett und zuvorkommend. Wir sitzen und hören zu und wir sind anschließend geduldig. Du gehst nach Hause, ein falsches Wort deiner Frau und die Liebe zu Gott bestimmt dein Leben. Du gehst morgens zum Arbeitsplatz, fährst zur Arbeit, stehst auf der 42, kommst nicht auf die 57, musst auf die, was weiß ich, auf die 45. Wow, und die Liebe zu Gott bestimmt deinen Fahrstil. Ich sehe ja schon zweifelnde Gesichter. Das ist nicht graue Theorie, sondern ganz praktisch. Wie passiert das? Ja, indem du betest, indem du in Verbindung bist mit dem Herrn, indem der Herr dein Leben prägt, indem vielleicht deine Frau für dich zu Hause betet und sagt, du kennst meinen Mann, der rastet ein bisschen aus im Auto, falls er da, wenn er da sitzt, dann fühlt er sich wie John Wayne auf dem Pferd. Dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt. Dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt. Und dass ihr standhaft im Glauben an Christus bleibt. Was würde passieren, wenn wir darum täglich beten würden als Gemeinde, dass die Liebe zu Gott unser Leben bestimmt? Und dass unser Glaube, dass wir in unserem Glauben standhaft bleiben. Standhaft. 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 Man kann schon mal nach dem vierten Bier umfallen. Dann sollte man nach dem zweiten aufhören. Man kann schon mal durch YouTube stöbern. Du musst aber nicht auf einer pornografischen Seite hängen bleiben, sondern du kannst standhaft bleiben. Du kriegst so eine schöne Nachricht und da ärgern sich Leute doch tatsächlich über den Gottesdienst und über diesen und jenen und es juckt dir in den Fingern. Mitzumachen. Aber du bleibst standhaft. Bei dir bleibt die Nachricht einfach hängen. Das klappt auch bei dir im Büro und an der Werkbank. Wunderbar, alle lästern über den Chef. Du nicht. Hat das was mit standhaft bleiben im Glauben zu tun? Aber enorm, enorm, ganz praktisch, standhaft bleiben im Glauben an Christus. Das bedeutet nicht, dass du das Glaubensbekenntnis auswendig sprechen kannst und dass du das am Abend auch noch weißt. Das heißt nicht im Glauben standhaft bleiben, sondern im Glauben standhaft bleiben ist, dass du dem Motto von Jesus treu bleibst. Und das Motto von Jesus lautet, Jesus wurde mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ihr lieben Teenies, das heißt standhaft bleiben im Glauben. Ihr lieben anderen, das heißt standhaft bleiben im Glauben. Du sollst Gott lieben wie deinen und deinen Nächsten wie dich selbst. Unser Gideon. Ich glaube, deswegen heißt du nämlich Gideon, weil unser Gideon so ein cooler ist. Unser cooler Gideon, 25 Jahre alt, wir sind vor 3 Jahren nach Berlin gefahren. Er ist gefahren, er wollte unbedingt schneller sein als der ICE, war er auch. Und während wir nach Berlin rasten, fragte er mich, Papa, was ist der Sinn des Lebens? Ich dachte mir, eine interessante Frage, die wollen wir beantworten, bevor wir hier zerschellen. Und ich habe ihm gesagt, Gideon, der Sinn meines Lebens ist, ich will Gott lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Verstehst du, Gidi? Luca, Tabea und Silas. Mehr braucht man gar nicht zu wissen. Wenn du das weißt und wenn du das lebst, dann bleibst du standfest im Glauben. Und dann wirst du den Hass in dir besiegen, die Bitterkeit in dir besiegen. Dann wirst du das besiegen, dass du sagst, ich habe aber ein Recht darauf, mich zu wehren. Und einfach mitzumachen wie alle anderen. Wer bricht denn aus? Und ist so ein Lichtpunkt in dieser Welt. Es geht immerzu um, gib mir, kümmere dich um mich. Wenn du mich lieben würdest, dann wärst du ja für mich da. Daran messen Menschen auch Gott. Wir sind nicht das Zentrum des Universums. Ich auch nicht. Was heißt Liebe? Das liest man immer den armen Brautpaaren vor, die anfangen zu heiraten, bei der kirchlichen Trauung. Die lesen das, hören das und sagen, ja, das wollen wir leben. Haltlose Überforderung. Das ist Gottes Liebe zu uns. Und das ist Gottes Liebe, die er ausgießt in die Herzen seiner Leute, seiner Nachfolger, seiner Christen. Daran werden Christen gemessen. Ich übrigens auch, falls jemand meinen sollte, das gilt für mich nicht, dass ich das meinen sollte. Klasse, 1. Korinther 13, ich lese uns das vor. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Wow. Das kann ich nicht. Das kannst du auch nicht. Silas, du nicht, Tabea nicht und Gideon nicht und Luca auch nicht. Und darum ist das so gut, dass wir in diesem Gottesdienst sind. Weil unser Gott, dem wir vertrauen, ist genau so. Bildet genau das ab und sagt, das, was euch hilft, ist nicht euch durchzusetzen. Nicht die Waffen werden siegen, nicht die Stärksten werden siegen, sondern die Liebe siegt. Gottes Liebe siegt. Geht damit in euer Leben mit dieser Liebe Gottes und lasst euch nicht infizieren von anderen Dingen, die euch etwas anderes versprechen. Wenn wir also beten für uns und für euch vier, dann würde Gottes Liebe sichtbar werden in eurer Schule, in euren Familien, wenn ihr mit den Freunden unterwegs wird, in der Liebe. Die Liebe würde sichtbar werden in der Gemeinde, in dieser Welt. Und tatsächlich sagt Jesus, woran wird die Gemeinde erkannt? An der Liebe. An der Liebe. An der Liebe. Enorm. Wir leben in einer Umwelt, wo Glaube nicht gefragt wird, wo Selbstmachen angesagt ist, wo die richtige Idee sich durchsetzen muss, wo die richtige Strategie zum Ziel führt. Und das steckt an. Und damit wir nicht angesteckt werden, brauchen wir den Gottesdienst. Damit wir nicht angesteckt werden, brauchen wir eine kleine Gruppe von Christen, mit denen wir zusammensitzen, reden und beten, Gottes Wort lesen. Man nennt das Hauskreis oder Zellgruppe. Darum war Teenie-Bibeldiplom sinnvoll. Deswegen ist das Treffen der Pfadfinder richtig gut. Deswegen ist das Treffen der Jugend richtig gut. Together, damit wir nicht einfach angesteckt werden von dem, was man so lebt, sondern angesteckt werden von dem, was Jesus meint und für unser Leben wichtig und richtig findet. Wir wollen für euch beten, das tun wir jetzt. Nämlich nochmal, wir beten zum Herrn, dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt und dass ihr standhaft im Glauben an Christus bleibt. Amen.